Willkommen zurück. Ich habe nochmal nachgedacht. Ich kann es auch anders sagen, mich hat nicht in Ruhe gelassen, was Jesus dem Schriftgelehrten geantwortet hat. Ich könnte es aber auch so sagen, es arbeitet in mir und ich merke, dass sich eine Vertiefung einstellt. Es ging um eine Begegnung, die liegt über 2000 Jahre zurück. Und ich sage es mit einer Grundüberzeugung. Was vor 2000 Jahren geschah, geschieht gerade in mir. Eine Begegnung. Worum geht es bei dieser Begegnung? Ich verwende jetzt nicht die Vergangenheitsrede, sondern die Gegenwartsrede. Historisch redet man im Präteritum. Spirituell redet man im Präsens. Also, worum geht es bei dieser Begegnung? Ich möchte behaupten, dass es bei dieser Begegnung um nicht weniger als darum geht, die Angst vor dem Ende loszuwerden. Ich kenne diese Angst von Jugend an. Sie wurde mir eingetrichtert, eingeredet, eingebläut. Die Summe der Angstmacher, darunter auch Pfarrer, Kirchengemeinderäte, sehr fromme Menschen, Frauen und Männer, möchte ich mal zu Wort kommen lassen wie folgt. Wenn das Leben hier zu Ende geht, kommt die große Abrechnung. Dann wird Gott entscheiden, ob du in den Himmel oder in die Hölle kommst und das für immer. Sowas macht Angst. Ich erinnere mich an einen Kirchengemeinderat, der mich mal zur Rede gestellt hat. Ich hatte mit der Konfirmandengruppe einen Gottesdienst zum Thema Tod und Leben gehalten. Mit hochrotem Kopf kam dieser kirchliche Verantwortungsträger nach dem Gottesdienst auf mich zu, nahm mich zur Seite und fauchte mich mit zwei Sätzen an. Was Sie da mit den Konfirmanden im Gottesdienst gemacht haben, war ganz nett. Aber Sie müssen den Konfirmanden auch den zweiten Tod lehren. Zweiter Tod? Zweiter Tod heißt, für alle Ewigkeit tot sein, weil man im jüngsten Gericht leider durchgefallen ist. Ich war geschockt für eine Weile und dann dachte ich noch, so ein armer Sack. Als Christ in ständiger Angst leben, dass Gott nach dem Ende des irdischen Lebens über mir den Daumen senkt für immer. Dieser Kirchengemeinderat war ein mehr als überzeugter, frommer Christ. Kaum vorstellbar, dass er seine beiden Söhne in diesem Glauben erzieht. Die Angst loswerden. Ich werde sie allmählich los. Das möchte ich gerne weitergeben. Am besten so, indem ich von der Begegnung erzähle zwischen Jesus und der einflussreichen religiösen Elite der Sadduzäer. Und ich sage einfach mal, zwischen dem lebendigen Christus und mir in meinem Inneren, basierend auf der in der Bibel erzählten Begegnung. Wer will, kann das gerne im Evangelium nach Markus im 12. Kapitel nachlesen. Es ging bei dieser Begegnung um die Frage, gibt es eine Auferstehung der Toten? Ich gehe nicht gleich auf diese Frage ein, ich muss erstmal sortieren. Erstens, die Frage stellten die Sadduzäer. Sie waren eine hoch angesehene religiöse Gruppe zur Zeit Jesu, und zwar in Jerusalem bzw. am dortigen Tempel. Die Sadduzäer meinten es radikal ernst mit der Tora, also den fünf Büchern Mose. Luther übersetzt den Begriff Tora hebräisch mit Gesetz. Tora heißt aber eigentlich Weisung, Hinweis, Regel. Also mehr als ein Gesetz, dem man entsprechen muss und das einen verurteilen kann zu einer Strafe. Die Tora ist eine spirituelle Weisung. Nach der lebten die Sadduzäer vorbildhaft. Und sie hatten offenbar ein Problem mit der Auferstehung der Toten. Das muss nicht wundern, denn in der Tora ist nirgends von einer Auferstehung der Toten die Rede. Es ist den Sadduzäern aber hoch anzurechnen, dass sie von Jesus wissen wollten, ob er meine, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Zweitens, ich frage mich, wer stellt die Frage nach der Auferstehung der Toten? Das können nur Menschen sein, die um das Ende des Lebens wissen oder sich zumindest damit beschäftigen. Kein Mensch, der nach der Auferstehung der Toten fragt, kommt darum herum, sich effektiv mit der Tatsache zu beschäftigen, dass er einmal sterben wird. In der Frage nach der Auferstehung der Toten ist also eine andere Frage beinhaltet. Was passiert mit mir nach dem Tod? Jede Religion hat darauf eine Antwort, obwohl noch niemand drüben war. Also geht es nicht um Wahrscheinliches oder um Beweis, sondern schlicht um Glaube. Aber wem kann ich glauben? Drittens, dass die Sadduzäer mit dieser Frage auf Jesus zugehen, zeigt mir, dass die Antwort Jesu nicht nur für diesen konkreten Personenkreis, sondern für die Menschheit insgesamt von entscheidender Bedeutung sein wird. Viertens, dass die Frage nach der Auferstehung der Toten zu Lebzeiten gestellt wurde, bedeutet, dass die Klärung dieser allgemeinen Frage darüber entscheidet, ob ich glauben kann, dass Jesus auferweckt wurde. Ich denke nicht, dass es anders gehen kann, dass man von der Auferweckung Jesu auf eine allgemeine Auferstehung der Toten rückschließen kann. Das würde der Antwort Jesu an die Sadduzäer zuwiderlaufen. Und zu dieser Antwort komme ich jetzt. Auferstehung der Toten? Unmöglich, oder? Dass es die Sadduzäer ernst meinten, sehe ich daran, dass sie ihr Problem mit der Auferstehung der Toten an einem Beispiel konkretisierten, das auf einer Bestimmung des Mose im 5. Buch Mose, Kapitel 25, die Verse 5 und 6 ruht. Dort heißt es, wenn jemand stirbt und hinterlässt eine Frau, aber keine Kinder, so soll sein Bruder sie zur Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Aus dieser sozialen Bestimmung hinsichtlich der innerfamiliären Zukunftssicherung einer Witwe machten die Sadduzäer folgendes Beispiel. Es waren 7 Brüder. Der erste nahm eine Frau. Der starb und hinterließ keine Kinder. Und der zweite nahm sie und starb und hinterließ auch keine Kinder. Und der dritte ebenso. Alle 7 hinterließen keine Kinder. Zuletzt nach allen starb die Frau auch. Nun, in der Auferstehung, wenn sie alle auferstehen werden, wessen Frau wird sie nun sein unter ihnen? Denn alle 7 haben sie ja zur Frau gehabt. Ich halte hier an und möchte vor der Antwort Jesu auf ein Grundproblem aufmerksam machen bzw. es bewusst machen. Was die Sadduzäer hier machten, machen wir alle, machen alle Menschen. Sie fragen linear. Diese lineare Zeitlichkeit, heiraten, wieder heiraten, sterben, verlängern sie in den Raum nach dem Tod. Sie meinen also, dass es nach dem Tod doch irgendwie so sein wird wie vor dem Tod. Sie versuchen also eine Antwort für das Leben nach dem Tod zu finden, das den Kategorien des Lebens davor entspricht. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich auf Beerdigungen höre, »Tschüss, lieber Kalle, wir sehen uns wieder«. Oder wenn verzweifelte Menschen einen trauernden Menschen damit trösten möchten, dass die Tote eine Sternschnuppe sei oder auf einer Wolke sitze oder gar ein leuchtender Stern am Nachthimmel. Die zeitliche Linearität hat nicht die Qualität, die Frage nach der Auferstehung der Toten zu beantworten. Ich sag's nochmal anders. Die Horizontale des Zeitlichen passt nicht zur Vertikalen des Ewigen. Auferstehung ist nicht die Verlängerung des zeitlichen Lebens. Auferstehung ist außerirdische und außermenschliche Energie. Sie ist in der unsichtbaren Welt zu Hause, wie sie noch im Nizänum, das 325 nach Christus verabschiedet wurde, zu glauben erwähnt wird. Die sichtbare Welt ist aus der unsichtbaren entstanden. Wer es einfach und nah haben will, genau das sagt die Erschaffung aus dem Wort Gottes. Aus Unsichtbarem entstand Sichtbares. Aus einem Wort, das man nicht sieht, entstand die sichtbare Welt. Wer die Frage nach der Auferstehung der Toten stellt, stellt sich damit der Tatsache, dass ihm eine Wirklichkeit begegnet, die nicht von dieser Welt ist. Auch hier muss ich nochmal sortieren, bevor ich zur Antwort Jesu komme. Dass religiöse Anführer, Wortführer, sich als vollkommen im linearen Denken verhaftet präsentieren, muss nicht überraschen. Wenn ich die Kurzatmigkeit und den Aktionismus heutiger Kirchenleute miterlebe, ist das ja nichts anderes. Sie suchen eine Antwort im Zeitlichen für das Ewige, dessen Repräsentanten sie sind. Heraus kommt leider nur Gestellstes, aber nichts Substanzielles. Das liegt vermutlich daran, dass sie für eine Institution tätig sind, die der Vergänglichkeit angehört. Wenn Kirche sich nicht organisatorisch reduziert und mehr Raum lässt für Spirituelles, wird sie noch mehr dahin schmelzen. Die Menschen suchen bei ihr nicht die Effekthascherei, sondern das, was ihnen Perspektive gibt für die Erfahrungen von Ende. Und jetzt komme ich zur Antwort Jesu an die Sadduzäer. Dem sind die Sadduzäer damals genauso wenig gerecht geworden, wie es heute Kirche im Kern auch nicht mehr wird. Daher muss die Antwort Jesu umso mehr beachtet und bedacht werden. Sie heißt: Ist es nicht so? Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Wenn sie von den Toten auferstehen werden, so werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Markus 12, Vers 24. Das ist der erste Teil der Antwort Jesu. Zum zweiten komme ich gleich. Was bedeutet diese Antwort Jesu? Erstens, er geht wie selbstverständlich von einer Auferstehung der Toten aus. Für ihn gibt es da überhaupt keine Zweifel. Er nimmt sie nicht einmal theoretisch in Aussicht. Für ihn steht es fest, dass die Toten auferstehen werden. Er nennt auch keinen Zeitpunkt. Er sagt zum Beispiel nicht, dass das direkt nach dem Tod geschehen wird. Er spricht einfach von einer anderen Wirklichkeit. Zweitens, Jesus antwortet nicht linear, er antwortet vertikal. Er kennt sich offenbar gut aus im Ewigen. Dass er so antwortet, zeigt mir, dass Jesus aus der Welt Gottes kam, aus der unsichtbaren Welt seines Vaters, dass er also Gottes Sohn war und das stimmen muss, was der Mystiker Paulus im Christushymnus in Philipper 2 beschreibt, sozusagen den mystischen Werdegang Jesu. Deshalb kann Jesus mit Bestimmtheit sagen, dass in der Welt Gottes die Kategorien des Zeitlichen, Unvergänglichen aufgehoben sind. Drittens, wer gelebt hat und gestorben ist und begraben wurde, wird in der Welt Gottes wie ein Engel sein. Um es anders zu sagen, er hat keine Haut mehr, die ihn bedeckt. Er ist anders eingekleidet und zwar so, dass das, was ihn umgibt, völlig durchlässig für Gott ist. Das meint Engel im Eigentlichen, unmittelbare Nähe zu Gott. Das ist die Antwort Jesu. Und zu Menschen, die die Auferstehung definieren als modifizierte Verlängerung des irdischen Lebens, sagt er schlicht Irrtum. Jesus sagte das nicht nur zu den Sadduzäern damals, sondern auch zu allen, die das immer wieder versuchen und propagieren. Auch zur heutigen Kirche sagt er es. Lasst diese jämmerlichen Versuche und verlasst euch auf mein Wort. Damit hat Jesus aber erst einmal mit Autorität die himmlische Welt beschrieben. Ich könnte es bei diesem ersten Teil seiner Antwort beruhen lassen und ihm sagen, danke Jesus, ich verlasse mich auf dein Wort. Ich freue mich auf mein Engeldasein. Du hast mir damit die Angst genommen. Jesus wäre aber nicht Jesus, wenn er nicht noch was zeigen würde. Dieser zweite Teil seiner Antwort zeigt ihn als Schriftgelehrten auf Augenhöhe mit den anderen, die sich als religiöse Elite gerieren. Der theologische zweite Teil seiner Antwort heißt so: Aber von den Toten, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch des Mose, bei dem Dornbusch, wie Gott zu ihm sagte und sprach: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr irrt sehr. Wie hat Jesus hier geantwortet? Erstens, er begründet die Auferstehung der Toten mit einem Verweis auf eine Bibelstelle im zweiten Buch Mose. Damit beschämt er die Sadduzäer, die sich als Schriftgelehrte verstehen, und das zu Recht. Ich behaupte, dass die Sadduzäer diese Stelle kannten. Die Stelle müssen sie kennen. Warum? Weil es ohne diese Stelle keine Gottesoffenbarung gäbe. Denn dass Gott im brennenden, aber nicht verbrennenden Dornbusch den Mose ansprach, belegt, dass es ihn gibt. Dieses Outing Gottes unterscheidet sich im Kern von einer Götteroffenbarung darin, dass es keine ontologische Beschreibung Gottes zeigt. Gott sagt nicht, wie er ist. Er sagt, wer er ist. Er sagt, dass er der Gott dreier Männer sei. Und hier nun zeigt sich das geniale Verständnis dieser Bibelstelle durch Jesus hinsichtlich der Frage, ob es eine Auferstehung der Toten gibt. Zweitens, Jesus zitiert diese Stelle so, dass man erstmal die Luft anhalten muss. Denn wenn Gott zu Mose sagt, dass er der Gott dreier verstorbener Männer sei, also Abrahams, Isaaks und Jakobs, dann ist doch der erste Gedanke, er ist ein Gott toter Männer. Es will ja niemand bestreiten, dass die drei wirklich tot und begraben sind. Abraham zum Beispiel wurde von seinen beiden Söhnen Ismael und Isaak begraben. Drittens, wie kommt Jesus jetzt aber dazu zu behaupten, dass mit dieser Offenbarungsstelle die Auferstehung der Toten begründet werden kann? Und das ist das Geniale. Er verortet nämlich die Auferstehung der Toten völlig im Machtbereich Gottes. Jesus sagt, wenn der lebendige Gott sagt, er sei der Gott von Abraham, Isaak und Jakob, dann kann man daraus nur schließen, dass diese drei und mit ihm alle anderen Verstorbenen bei ihm leben. Und das ist Auferstehung. Auferstehung, sagt Jesus auch heute, könnt ihr nur verstehen als ein Werk des lebendigen Gottes. In diesem Glauben war Jesus völlig verankert. Und wen wundert's, dass dieser Gott, den Jesus Abba nannte, ihn selbst aus seiner Lebenskraft heraus, aus dem Tod heraus auferweckte? Wenn man so will, ist der Tod nur das Ende des sichtbaren Lebens. Das unsichtbare Leben wartet mit einer ihm eigenen Qualität auf jeden Menschen. Und die Angst, die mir andere machten, schleicht sich allmählich davon. So viel zum Thema Auferstehung und die Antwort Jesu bzw. seine Überzeugung zur Auferstehung der Toten. Das war's für heute. Bis morgen und bleibe behütet.